ARD Sounds.
MDR Kultur. Unter Büchern.
Und hallo, ahoi, zur neuen Folge Unter Büchern. Ich habe diesmal Bücher ausgesucht, die zum Nachdenken anregen. Und auch zwei Reportagen habe ich dabei, die darauf ausgelegt sind. Erstmal geht es um ein Problem, das gerade viele Buchläden und Antiquariate haben. Sie finden nämlich nur ganz schwer neue Betreiber oder Betreiberinnen, wenn der Generationenwechsel ansteht. Eine Geschichte mit glücklichem Ausgang können wir in Gotha bestaunen. Wir haben die neue Stadtschreiberin in der slowakischen Kulturhauptstadt Trenčín getroffen und ich habe hier Lektüre-Tipps von Sebastian Hafner über Peter Sloterdijk bis zu Maike Luhmann. Was wir auch in dieser Folge erleben können, ist ein Besuch in der Ukraine, in Kiew. Da hat mein Kollege Florian Kellermann eine junge Frau getroffen, die Literatur zur Trauerbewältigung nutzt. Unter Büchern also mit etwas harter Kost heute und die Musik dazu zugegeben auch so ein bisschen einen Gang runter, beginnt mit Nadine Shah.
Don't you worry what the neighbors think. They're characters from kitchen sink. Forget about the kitten twitchers. Gossip and boring bunch of bitches. And I just let them pass me by. And I just let them pass me by. I wasted time with paranoia. Don't let an ugly thought destroy ya. They'll pick a fight just for the sake of it. But let it lie and they'll grow tired of it. And I just let them pass me by. And I just let them pass me by. And I
and
Kitchen Sink. Nadine Schaar war das hier bei Unter Büchern. Nicht nur kleine Verlage haben dieses Problem, auch kleine Buchläden. Wer führt sie weiter, wenn eine Aufbaugeneration in Rente geht? Oftmals gibt es niemanden, der Lust und Laune hat, für 6 Tage die Woche für wenig Geld Bücher zu verkaufen. Und doch sind gerade die kleinen Läden jene, in denen am liebsten gestöbert wird. Oder wir lieben sie doch alle. Bei Andreas Zink in der Bücherstube Hanna Höchin-Gotha ist das auch so. Und es fand sich tatsächlich in allerletzter Minute jemand, der seinen Laden übernommen hat. Blanka Weber mit einer Reportage.
Gotha, nur wenige Meter zwischen Rathaus, der alten Wasserkunst und Schloss Friedenstein. Historisches Pflaster vor dem Laden mit Hanglage. Im Sommer immer ein Büchertisch mit Stühlen davor. Innen etwas dunkel, Regale voller Bücher, neue und antiquarische. Für Andreas Zink ist die Bücherstube Hanna Höch das Lebenswerk. So richtig viel sagen möchte er eigentlich nicht. Einen vergilbten Brief hat er mitgebracht aus den Anfangsjahren.
Wir wollen mit diesem Namen nicht nur an eine Künstlerin erinnern, die bis zu ihrem 23. Lebensjahr in Gotha weilte.
Hanna Höch ist diese Künstlerin, Namenspatronin des Ladens und heute eher vergessene Dadaistin.
Kreis Hanna Höch zählte.
So ein bisschen Dada schwingt auch im Laden mit, in der Bücherstube von Andreas Zink. Er wird nun 70 und hat genug. Eigentlich wollte er den Laden schon im vorigen Jahr schließen. Per Zufall schlenderte eines Tages ein junges Gotha-Paar hinein. Sie Literaturwissenschaftlerin, er Buchbinder und aus Gotha. Eigentlich wollten beide nur mal stöbern.
Da sind wir hier rein, da haben uns umgeguckt und es war da in der Ecke, wo wir dann auch die Bühne hinstellen wollen. Da habe ich Bücher gefunden.
Einen ganzen Stapel, erzählt Vanessa Marie Starker. Sie ist Erfurterin und lebt jetzt hier mit ihrem Partner Dietmar Werner.
Wir gehen jetzt in die untere Etage. Das ist ein alter Kohlenkeller gewesen.
Beide zeigen, was sie vorhaben, denn jetzt sind sie die neuen Inhaber hier. Was bringen Sie mit, um hier neu zu beginnen?
Ganz, ganz viel Leidenschaft auf der einen Seite.
Und zum anderen Lust, etwas Neues auszuprobieren mit Büchern an diesem Ort.
Dass man eben als Inhaber auch selber im Laden steht und die Leute berät, sich mit ihnen unterhält. Dass man das Ganze zu einem Kulturort macht. Ein Ort, wo man zusammenkommen kann, wo man sich trifft über Generationen hinweg, über Gruppen hinweg.
Eine kleine Bühne soll es geben, ein Klavier oder eine Orgel. Denn der neue Inhaber beherrscht beides. Und auch er möchte Menschen hier zusammenbringen. So wie seine Partnerin Vanessa Marie Starker. Sie selbst ist Science-Fiction-Fan in der Literatur, aber sie weiß, hier braucht es auch viele Bücher über lokale Geschichte, neue oder antiquarische.
Das muss eine gute Mischung sein aus einfach mal stöbern können, aber eben auch die Trends hier und da bedienen. Was wir auch gerne machen möchten, wo ich gerade dran arbeite, ist so eine Art kleine Kundenumfrage.
Um zu wissen, was sich die Gäste eigentlich wünschen, damit der Ort ein Treffpunkt wird. Und ja, auch Hanna Höch, der Gotha schon zeitig zu eng wurde, die sich in den 1920er Jahren als Malerin, Grafikerin und mit Fotomontagen in Berlin einen Namen machte. Auch sie soll nicht vergessen werden, obwohl es jetzt schon eine Menge über sie zu sehen gibt.
Und da hängen Plakate von ihr. Es gibt einen kleinen Tisch, wo Bücher von und über sie sind. Und es gibt Fotos. Ich hätte das gerne präsenter.
Viele neue Ideen also. Und ein gestandener Buchhändler, der jetzt sein Lebenswerk in neue Hände legt. Und eines wünscht, denen, die lesen und denen, die Literatur vermitteln.
Augen auf und zuhören.
Ein ernster Blick, aber auch Freude, dass es hier bei ihm in seiner alten Bücherstube jetzt weitergehen wird. Denn selbstverständlich ist das nicht.
I get that leaving feeling, this time it's here to stay. I've been weighing up the pulling and pushing me away. Past is so heavy, but it's something that I can't leave. And this future's so certain, it just pushes me to my knees.
Is that your heart talking? Just that befuddled mind? The
you love, they change when you leave them behind.
But this rope that is pulling is whittled down to a thread. And if I don't start climbing, pretty soon it'll be over my head.
We all have dreams of leaving, we all wanna make a new start. Go and pack a little suitcase with the pieces of our hearts. All those worries and those sorrows, we can just toss them away. Buy a coffee and a paper and go step on to a train.
Everything that's pulling me is pulling me further down.
Go make all your excuses, go say all your goodbyes. But take a look in the mirror, it's the hardest one you'll ever find. All those worries and those sorrows, you can just toss them away.
Everything in order, I don't want nothing standing in my way. There are jobs need attending and the locks that are waiting to stack. And I'll leave everything in order, I don't want nothing's gonna hold me back.
Stuart Staples, diese Stimme ist wirklich unverkennbar. Der Sänger der Tindersticks, That Leaving Feeling, zusammengesungen mit der schon so lange verstorbenen Larsa de Sela. Der Titel hier ist genau 20 Jahre alt, von 2006. 2026 ist neben dem finnischen Oulu die slowakische Kleinstadt Trenčín Kulturhauptstadt Europas. Im vergangenen Jahr gab es bereits einen regen Austausch mit Chemnitz, der Kulturhauptstadt 2025. Und auch jetzt sind die Verknüpfungen, in dem Fall zu Sachsen, nach wie vor eng. Denn die Stadtschreiberin der westslowakischen Stadt im Kulturhauptstadtjahr ist die aus Leipzig stammende Übersetzerin Stefanie Bose. Sie hat offiziell am 1. Mai ihr Amt angetreten in Trenčín und wird dort genau 6 Monate lang die Stadt erkunden. Vor ihrer Abreise hat meine Kollegin Grit Krause sie getroffen und stellt sie uns vor.
Literarisch ist Stefanie Bose bereits unzählige Male durch das westslowakische Trenčín gestreift. Die Leipzigerin hat im vergangenen Jahr den Roman »Denkst du noch an Trenčín« von Lukáš Cabala übersetzt, eine Hommage an die Heimatstadt des Autors, und dafür viel im Internet recherchiert. Zum Beispiel zur mittelalterlichen Burg, die auf einem Felsen über allem thront und von der aus man auf die durch den Fluss Varg geteilte Kleinstadt blickt.
Es kommen aber in dem Buch auch so unterirdische Geheimgänge vor und das weiß man natürlich nicht, wenn man das Buch liest, ist das echt. Und das ist eigentlich sehr spannend in dem Buch, dass sich das so vermischt und dass man richtig wie mit so einer Lupe auf Spurensuche geht.
Damit ist die 42-Jährige bestens gerüstet für die kommenden Wochen und Monate, wenn sie sich in Trenčín, der europäischen Kulturhauptstadt 2026, als Stadtschreiberin auf Spurensuche begibt. Eine Region kurz hinter der Grenze zu Tschechien, die sie bis auf ein paar Eindrücke, die von einer kurzen Stippvisite herrühren, noch kaum kennt. Im Gegensatz zum Rest des kleinen Landes, wobei ihr erster Aufenthalt in der Slowakei eher dem Zufall geschuldet war.
Mir war klar, nach dem Abi will ich einen Freiwilligendienst machen, irgendwo im Ausland, aber ich wollte eigentlich nach Südamerika.
Erinnert sich Stefanie Bose, die aus Sondershausen in Thüringen stammt. Das hat nicht geklappt. Stattdessen landete sie in der Ostslowakei in Bežovce, einem 1000-Seelendorf, wo sie für eine ortsansässige Organisation mit körperlich und geistig beeinträchtigten Menschen gearbeitet hat.
Da war ich die erste internationale Freiwillige sozusagen dort ganz im Osten, wo eigentlich alle gesagt haben, ach, wir wollen weg in den Westen. Und ich komme aus dem Westen dorthin. Das waren alle sehr verwunderlich. Und später haben mir auch Freunde erzählt, die standen dann am Anfang auch so am Fenster und haben geguckt, oh, da ist die Deutsche, die hier zu uns gekommen ist.
Das war prägend, auch für ihr Studium, das sie 2005 nach Leipzig führte.
Dass ich dann Slawistik studiere, das ist erst später gekommen, das war gar nicht mein Plan, aber weil es mir dort gut gefallen hat und weil ich die Sprache sehr, sehr mochte und auch schnell gelernt habe, lernen musste, habe ich mich entschieden, doch nicht Ethnologin zu werden, sondern die Sprachen zu studieren.
Heute ist Stefanie Bose als Sprach- und Kulturmittlerin unterwegs. Sie übersetzt aus dem Slowakischen, Lyrik, Erzählungen, aber auch aus dem Tschechischen und sie engagiert sich in Leipzig für die Städtepartnerschaft mit Brünn. Das Stadtschreiberinnenamt für Trenčín, das vom Deutschen Kulturforum Östliches Europa ausgerichtet wird, ist nicht ihr erstes Residenzstipendium. Erst im vergangenen Jahr konnte sie in Banská Štiavnica ihr Übersetzungsprojekt Hotel Balkan der slowakischen Autorin Miroslava Kulková beenden. Ihr Highlight dabei, das Trans-Übersetzer-Festival.
Es gibt es noch nicht so lang und es wurde eben auch von kleinen Verlagen, Übersetzern und so weiter ins Leben gerufen, eben um diesen Buchstand überhaupt sichtbarer zu machen, um mehr auch für die Möglichkeiten und Rechte zu kämpfen. Und gerade seit 2 Jahren ist ja die Kulturpolitik in der Slowakei extrem unter Druck.
Womit Stefanie Bose auf Martina Šimkovičová anspielt, die Kulturministerin, die willkürlich unliebsame Direktorinnen und Direktoren staatlicher Kulturinstitutionen abgesetzt und Fördermittel für die freie Szene gestrichen hat. Nach wie vor protestieren die Kulturschaffenden in der Slowakei gegen ihre Politik. Das wird sicher auch Stefanie Bose beschäftigen.
Da würde ich vielleicht eher so ethnologisch halten, teilnehmende Beobachterin. Na klar werde ich das alles beobachten und auch an Veranstaltungen teilnehmen, vielleicht auch an politischen und das einfließen lassen in meine Berichterstattung in dem Blog.
Ein Kulturblog in erster Linie, in dem Stefanie Bose in den kommenden 6 Monaten aus Trenčín und der Region berichten wird. Aber ein kurzer Blick auf die Seite zeigt, bereits zum Auftakt ist das Spannungsfeld zwischen der Kulturpolitik in der Slowakei und der europäischen Kulturhauptstadt 2026 Thema.
Seit dem 1. Mai ist die Leipzigerin Stefanie Bose Stadtschreiberin in Trenčín, der Kulturhauptstadt Europas 2026. Man kann ihr folgen auf ihrem Blog, der ist zu finden unter stadtschreiberin-trenčín.de. Und dazu passt dann auch der von ihr übersetzte und im März erschienene Roman »Denkst du noch an Trenčín?« von Lukas Kabala. Erschienen im Allee Verlag. Und noch ein kleiner Tipp, wenn man sich so ein bisschen in die slowakische Politik und auch Kulturpolitik einlesen möchte und die Verwerfungen, haben wir gerade schon gehört, die dort entstanden sind, wenn man die etwas mehr verstehen will, dann sei sehr empfohlen das Buch Dissident von Michal Worecký. Das ist bestens geeignet zum Einlesen. Erschienen im Verlag Klett-Cotta.
In your side, I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you, with or without you. Without you, through the storm we reach the shore. You gave it all, but I want more, and I'm waiting for you, with or without.
U2 war das mit einem Klassiker With or Without You. Und hier ist Unter Büchern eine Stunde Literatur. Und das heute nicht nur mit Leseempfehlungen, sondern auch mit Reportagen. Die Ukrainerin Adrelina Olinik, 25 Jahre alt, die hat einen der wichtigsten Menschen in ihrem Leben verloren. Ihr Cousin Maxim, der sich freiwillig zur Armee gemeldet hatte, ist im Donetsk-Becken gefallen. Ihre Trauer hat Angelina über einen längeren Zeitraum hinweg literarisch in kurzen Texten verarbeitet. Sie meint, so könnten auch andere Trauernde besser mit ihrem Schmerz umgehen. Nun hat Angelina ein Buch mit ihren Texten veröffentlicht im Eigenverlag und ist bei mehreren Lesungen schon präsentiert. Und tatsächlich blickt sie positiver in die Zukunft und macht einige lang gehegte Träume wahr. Ja, mein Kollege Florian Kellermann, der hat sie in Kiew getroffen.
Ein kleiner Saal, einige Dutzend Besucher. Eine zierliche junge Frau sitzt weit vorne an einem Tisch. Sie stellt ihr erstes Buch vor, ein Buch, das sie eigentlich nie schreiben wollte. Angelina Olenik hat es ihrem Cousin gewidmet, Maxim. Er ist vor 3,5 Jahren im Donetsk-Becken gefallen, mit gerade einmal 21 Jahren.
Er war die Seele jeder Gesellschaft. Schon als Kind hat er gut gemalt und Musik geliebt. Er hätte ein hervorragender Toningenieur werden können. Er hätte eine weltweit bekannte Band gründen können. Unter einer Bedingung, wenn es Russland nicht geben würde.
Maxims ehemalige Klassenlehrerin ist zur Lesung in der ukrainischen Hauptstadt Kiew gekommen, auch ein Mitschüler. Maxim hatte sich freiwillig zur Armee gemeldet, weil er seine Heimat verteidigen wollte. Zu Beginn des Buchs ist dann auch seine Stimme. Er spricht aus dem Jenseits zur inzwischen 25-jährigen Angelina.
Weißt du, Schwester, seit 100 Jahren habe ich nicht so fest geschlafen. Ich bin einem Ruf gefolgt und ich bin doch nicht spurlos verschwunden.
Nein, das sei er nicht, sagt Angelina später.
Ja, ніколи про нього не забуваю і завжди уявляю, що би він сказав.
Ich frage mich immer, was er zu diesem oder jenem Ereignis sagen würde, zu dieser oder jener Entscheidung. Und ich bekomme Antworten, weil ich analysiere, wer er war und mir überlege, wie er heute sein könnte. Ich versuche so zu leben, dass er und die anderen, die ihr Leben für die Ukraine gegeben haben, sich nicht für mich schämen müssen.
Für Angelina war Maxim einer der engsten Menschen in ihrem Leben. Als Kinder verbrachten sie jede Sommerferien zusammen. Die Leute hielten sie für Zwillinge. Als der Anruf kam, der mit der Todesnachricht hätten sich die ersten Texte in ihrem Kopf wie von selbst geschrieben, erzählt sie. Maxims Stimme wird im Verlauf des Buchs immer schwächer. Die Autorin ist mit ihrer Trauer zunehmend allein. Sie beschreibt Besuche auf dem Friedhof.
Was für schöne Blumen, entfährt es begeistert der Frau, die neben mir im halbleeren Sammeltaxi sitzt. Danke, antworte ich. Die Frau betrachtet die großen himbeerfarbenen Tulpen genau, die mit einem blau-gelben Band gebunden sind. Bis sich plötzlich ihr strahlendes Lächeln trübt. Ich habe verstanden, sie hat nachgezählt.
Denn nur zu traurigen Anlässen kauft man in der Ukraine eine gerade Anzahl an Blumen. Mit diesem Buch sei auch ein Kapitel in ihrem Leben abgeschlossen.
Der Krieg beschleunigt alles. Nach der russischen Vollinvasion habe ich gemerkt, dass ich gerne singen würde. Ich habe Kurse genommen, jetzt singe ich im Chor. Nach Maxims Tod habe ich verstanden, dass man nichts aufschieben soll. Wenn ich irgendwo hinreisen will, packe ich gleich meine Sachen. Ich nehme Schauspielunterricht. Ich bin mutiger geworden.
Schreiben als Traumabewältigung. Aber für Angelina kommen auch immer wieder neue Traumata hinzu. Nach Maxim ist auch einer seiner Klassenkameraden gefallen.
Die Erdklumpen fielen auf den Sargdeckel. Es gibt keine größere Liebe, als wenn jemand sein Leben für seine Freunde gibt.
When a child cries, the tears rise quickly, spill hot and prickly down the reddened cheeks. Just to leave as quickly as they came. And peace returns again.
When a child cries, you know about it. They scream and shout until the hurt is gone. Like a shower of rain that for a moment hides away the sun. But when a man cries, it's choked and throttled, it's all being bottled up for far too long. And when at last the pressure cooker blows, it's hard to stem the flow. When a man cries, his body shakes and his eyeballs ache and his mind vibrates, but he doesn't make a sound. The The reasons are vague, hard to put in words. Just a dull abstract ache, don't want to worry her. She would only ask what's wrong, I'd try to say. Then she'd take all my pain and explain it away. But who can explain?
The Divine Comedy, When a Man Cries, hierbei unter Büchern. Peter Sloterdijk sieht sich selbst als philosophierenden Schriftsteller. Trockene Akademikerprosa ist nicht so sein Ding. Er liebt es, in freien Assoziationsketten zu denken und zu schreiben. Da mag es überraschen, dass sein neues Buch Der Fürst und seine Erben über große Männer im Zeitalter der gewöhnlichen Leute eine Auseinandersetzung mit dem nüchternen, kühlen Klassiker Niccolò Machiavelli verspricht. Holger Heimann hat Peter Sloterdijks Essay gelesen.
Es gibt eine Sehnsucht nach starken Führern. Autokraten wie Trump und Putin, Erdogan und Xi Jinping beherrschen die Bühne. Sie agieren so selbstherrlich wie vormals Könige oder Fürsten. Peter Sloterdijk veranlasst das zu der Frage, ob die moderne Welt über die im Königtum gefundene Lösung für die Verkörperung der Macht in Einzelpersonen tatsächlich hinausgekommen sei. Und er ergründet, was die neuen Herrscher abhebt, einerseits von ihren gekrönten Vorgängern, andererseits von den gewöhnlichen Leuten. Nützlich erscheint ihm dabei der Rückgriff auf den italienischen Philosophen Niccolò Machiavelli und seine vor über 500 Jahren verfasste berühmte Schrift »Der Fürst«. Peter Sloterdijk blättert in das kleine Buch des Florentiners hinein und liest sich hier und dort ein wenig fest. Eine systematische Auseinandersetzung mit dem Klassiker liefert er nicht.
Man liest Machiavelli heute nicht, um sich bei ihm Rat in Einzelfragen zu holen. Man öffnet seine Schrift, um in eine Atmosphäre aus Ernst, Nüchternheit und nicht beichtväterlicher Machtbegleitung einzutauchen.
Machiavelli lieferte mit »Der Fürst« einen Leitfaden für einen erfolgreichen Herrscher. Zuallererst, so sein berüchtigtes Diktum, müsse dieser die Fähigkeit haben, nicht gut zu sein. Jedoch, so erinnert Sloterdijk zu Recht, die politischen Klassen des 20. und 21. Jahrhunderts brauchten und brauchen hinsichtlich Bosheitsberatung keine Nachhilfen aus klassischen Quellen. Für Sloterdijk ist deshalb ein anderer Gedanke Machiavellis grundlegend.
Machiavelli war einer der ersten, die verstanden hatten, dass wir in den großen Männern, die in Fürstenpositionen gelangen, ob als Erben, ob als Eroberer und als Letztere besonders, auch nur gewöhnliche Leute vor uns haben.
Die großen Männer mögen gewöhnliche Leute sein, allerdings zeichnet sie ein ungewöhnliches Selbst- und Sendungsbewusstsein aus. »I am the chosen one«, beglückwünschte Donald Trump sich 2019 selbst vor laufender Kamera. Sloterdijk kommt immer wieder mit bissigen Kommentaren und Beschreibungen auf den Mann zurück, der nahezu täglich einer ungebremsten Rüpelhaftigkeit freie Bahn lässt.
Seinen Anlagen und Neigungen nach ist er kein Politiker, eher ein Dealer, am meisten ein Clown, der den Diktator gibt.
Trump ist für Sloterdijk in unseren Zeiten die schamloseste Personifizierung dessen, was er als verwilderte Vertikalität bezeichnet. Gemeint ist damit eine Machtausübung, die sich nicht mehr mit Hinweis auf ein Gottesgnadentum legitimiert, sondern in säkulare Dimensionen abgewandert ist. Diese Transformation gehe einher mit der Enthemmung Einzelner. Als Schlüsselfigur sieht der Autor Napoleon, der mit ihm Improvisation anstelle von Tradition getreten sei. Mit seinem Neffen, Napoleon III., habe sodann ein Schauspielertypus die Bühne erklommen, dem bewusst gewesen sei, dass er ferne Vorgänger auf dem Thron nur noch parodiere.
Hatte schon Bonaparte gelegentlich bemerkt, nur durch die Imagination könne man herrschen, so fügte der Neffe die Maxime hinzu, die Imagination müsse beständig aktiv beschäftigt werden. Riding the new cycle, sagt man heute über Leute wie Trump oder vormals Sebastian Kurz, die immer zu Nachrichten und auf Effekt bedachte Empörung produzieren.
Der Beaumont-verliebte Essay bietet typische funkelnde Sloterdijk-Prosa. Jedoch muss der Leser auch manch irritierende Abschweifungen in Kauf nehmen, etwa zur Ursünde oder zum Drohnenkrieg. Aber wie entkommt die Welt dem Kreislauf der Autokraten? Wie lassen sich destruktive Tendenzen aufhalten? Peter Sloterdijks Vorschlag ist so simpel wie überraschend. Ohne die gewöhnlichen Leute wird nichts zu machen sein, schreibt er. Sie sind, wie sie zur Freiheit verdammt sind, auch dazu verurteilt, auf ihre Weise etwas Größe zu zeigen.
Holger Heimann war das über Peter Sloterdijk. Der Fürst und seine Erben ist erschienen im Surkamp Verlag.
The glass that I broke 4 weeks ago, it's still on the floor, it's part of the room now. I'm never gonna pick it up again. The bed is still cold, or so I've been told, by the old second guess that still whispers. I guess I still listen to it again.
The ride of the sheep.
Kids with Buns waren das mit Clutter. Und hier ist unter Büchern von MDR Kultur die Stunde Literatur mit Musik. Jeden Mittwoch und Samstag und als Podcast in der ARD Sounds App. Der Teufelspakt, eine Geschichte der deutsch-russischen Beziehungen. Das ist schon mal ein Titel, der einige Menschen triggern könnte in jegliche Richtungen. Verfasst hat das Buch Sebastian Haffner. Und jetzt mag man denken, der lebte 1907 bis 1999, dieser Journalist und Historiker. Ja, was mag er uns über Russland und Deutschland Erhellendes erzählen? Es ist ja so viel passiert inzwischen. Aber das ist eine Frage an Matthias Schmidt. Der hat das Buch nämlich gelesen. Der hat sich mit meinem Kollegen Thomas Bille drüber unterhalten. Und in das Gespräch hören wir jetzt mal rein.
Das Buch erschien im Original 1968 und das endet mit dem Mauerbau 1961. Es beschreibt also Geschichte und nicht Gegenwart. Aber indirekt ist das natürlich sehr wohl hochaktuell. Es geht um Russland. Und vor allen Dingen, weil Haffners Analyse dieser Beziehung der beiden Völker und ihrer in Deutschland ja wechselnden Staaten von 1917 bis 61 zeigt, dass es immer und zu allen Zeiten ein besonderes Verhältnis war zwischen Deutschland und Russland. Also vieles davon hat man bereits vergessen. Vielleicht hat man es auch nie gewusst. Zum Beispiel, dass das Deutsche Kaiserreich die Oktoberrevolution in Russland 1917 im Grunde erst möglich machte, indem es Lenin unterstützte, zurückzukehren. Man tat das mit einer Hoffnung verbunden, nämlich Einfluss auf Russland zu bekommen, um wiederum die drohende Kriegsniederlage besser zu verschmerzen. Also teuflische Deals wurden da gemacht. Lenin wiederum nahm die deutsche Unterstützung in Kauf, weil er hoffte, dass nach der russischen Revolution die Weltrevolution kommen würde, und zwar maßgeblich in Deutschland. Die kam dann ja auch, Novemberrevolution, aber blieb erfolglos, weil der Krieg zu Ende war und dann kamen neue Friedensverhandlungen zwischen Deutschland und Russland. Also es gibt mehrere solche teuflischen Pakte, auch in den Jahrzehnten danach. Ich will mal erwähnen, Russlands Unterstützung der deutschen Remilitarisierung. Man weiß das, aber es ist dann doch nochmal erstaunlich, das zu sehen, dass die Deutschen bis 1933 in der Sowjetunion versteckt vor dem Westen ihre Streitkräfte neu aufbauten und im Gegenzug dafür die Rote Armee ausbildeten, die sich kurz darauf mit der Wehrmacht auf dem Schlachtfeld gegenüberstand.
Das sind unglaubliche Geschichten, zumal wenn man sie zum ersten Mal hört. Matthias, was lernen wir daraus? Was ist die These von Haffner?
Also einerseits, dass Russland und Deutschland immer eine besondere Beziehung zueinander hatten, wobei jede Seite eben versuchte, daraus ihren Nutzen zu ziehen. Also es waren oft einfach pragmatische Entscheidungen. Die Sowjetunion, um mal noch ein Beispiel zu nennen, war die einzige der alliierten Kräfte, die nach dem Zweiten Weltkrieg einen gesamtdeutschen Staat vorgeschlagen haben. Sogar bis 1955, bis zur Gründung der NATO, gab es diese Angebote. Aber man versprach sich natürlich was davon, nämlich, dass eine wiedervereinte, politisch neutrale Bundesrepublik quasi aus dem Einflussbereich des Westens rausgelöst werden kann. Und gescheitert ist das einerseits an den Franzosen, die hatten gar kein Interesse an einem starken Deutschland, aber vor allen Dingen an Kanzler Adenauer, ja, der zugunsten dieser neuen Westbindung, die sich gerade aufbaute, einen regelrechten neuen Russenhass verbreitete. Ich glaube auch, dass das bis heute ein bisschen nachwirkt und Folgen hat. Aber eine der Lehren oder Thesen sozusagen aus dieser Geschichte, das schreibt Haffner 1968, wäre es beispielsweise, dass die Deutschen sich um Versöhnung und Annäherung bemühen. Denn ihre, also ich sag mal unsere Schuld, sei ungleich größer als die der Russen, die Deutschland niemals überfallen haben oder auch nur überfallen wollten. Und der Deutsche Krieg, darauf weist er nochmal hin, der Zweite Weltkrieg im Osten war ja als Vernichtungskrieg angelegt gegen die von Nazis als Untermenschen verstandenen Russen und eben nicht nur in Anführungszeichen wie die Überfälle im Westen als Eroberungskrieg.
Sie klingen, Matthias, ziemlich fasziniert.
Na, weil dieses schmale Buch mit seinen knapp 200 Seiten so klar und so logisch geschrieben ist und Haffner so unparteiisch dabei bleibt. Er hat natürlich einen Vorteil. Wir sprechen ja 2026. Er kannte dieses traurige Kapitel unserer heutigen Beziehung noch nicht. Der kannte noch nicht mal diese Annäherung der 70er Jahre, die es gegeben hat durch Willy Brandt und Egon Bahr, ja, die gemeinsamen Energieprojekte, das Erdgasröhrengeschäft, das auf der DDR-Seite Druzhba-Trasse hieß. Er kannte auch die späteren Geschäfte nicht, Nord Stream. Aber es sind alles im Grunde wieder teuflische Deals, die in das Muster reinpassen, das er beschreibt. Und wenn viele heute sagen, das sei alles falsch gewesen oder Politiker heute darauf hinweisen, wir sollten nie wieder mit Russland quasi in Beziehung treten, dann sagt Haffner nein, falsch. Seiner Meinung nach sollten wir Partner und Rivalen bleiben und immer miteinander uns beschäftigen, denn das sind eben zwei europäische Mächte, die diese lange Tradition miteinander haben.
Genau. Ist ein geografisches Problem, mit Russland nichts zu tun haben zu wollen. Matthias, Ihr Fazit?
Also Sebastian Hafner schreibt, das Buch sei vor allem eine Lektüre für die Westdeutschen, weil man dort eben immer noch unter dieser antirussisch-propagandistischen Adenauer-Version leidet, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Man muss sich noch mal erinnern, der hat bis in die 50er Jahre hinein vom Todfeind Russland gesprochen. Und das sind eben Dinge, die noch nachwirken. Ich finde das Buch aber auch sehr spannend für uns ostdeutsche Leser, weil hier noch mal der geballte Blick auf diese gesamte Geschichte geliefert wird, die uns zwar in der DDR vermittelt wurde, aber ja immer begleitet von Lügen oder großen Leerstellen. Es gab ja nie die komplette Geschichte. Und das ist, glaube ich, ein sehr lohnenswerter Blick auf diese Geschichte der deutsch-russischen Beziehung. Hafner sagt, es wird immer ein nächstes Kapitel kommen und ich bin gespannt, wie dieses nächste Kapitel aussehen kann.
Das sagt Matthias Schmidt im Gespräch mit Thomas Bille über das Buch Der Teufelspakt von Sebastian Hafner. Das ist erschienen im Hansa Verlag. I made a small, small song. I made a small, small song. I sang it all night long, all through the wind and rain, until the morning came. This song is my small song. This song is my small song. I sang it all night long, and when the morning came, I had to start all over again. My song is so, so my song is so, so small. I could get down and crawl, searching from wall to wall, and they ever see anything at all. How could you hate such a small you hate such a small song? If I was right, I would be wrong. Don't be afraid, it's just a small.
Wir haben sie eben schon mal im Duett mit Stuart Staples gehört, aber irgendwie hatte ich noch nicht genug von ihr. Lasa de Sela war das jetzt, Single allein mit ihrem Small Song. Und hier ist Unter Büchern. Einsamkeit ist ein Thema, über das man nicht so gerne spricht. Das ist ja auch schambesetzt. Niemand gibt zu, dass er einsam ist. Und im Gegenteil, auch einsame Leute machen irgendwie ein schlechtes Gewissen. Man könnte sich ein bisschen mehr um sie kümmern. Es ist ein heißes Eisen, das auch die Politik beschäftigt. In Großbritannien etwa gibt es ein Einsamkeitsministerium. Hierzulande gibt es das noch nicht, aber immerhin gibt es ein Kompetenznetz Einsamkeit der Bundesregierung, das sich die Bekämpfung sozialer Isolation auf die Fahnen geschrieben hat. Die Autorin Maike Luhmann ist Professorin an der Universität Bochum und sie hat ein Buch geschrieben zu diesem Thema. Einsamkeit, warum sie uns alle betrifft. Maike Luhmann, die war zu Gast bei uns, hat mit André Sittner gesprochen und er hat erstmal gefragt, es gibt ja Menschen, die mögen es, einsam zu sein. Wie genau betrifft denn Einsamkeit uns alle?
Ja, zunächst mal ist Einsamkeit nicht zu verwechseln mit Alleinsein. Ich glaube, das, was die meisten Menschen lieben, wenn sie von der Einsamkeit sprechen, das ist eher die Abwesenheit anderer Menschen. Aber ich verstehe unter Einsamkeit eher etwas, was wirklich negativ behaftet ist, was schmerzhaft ist, wo man wirklich merkt, es fehlen einem andere Menschen und daran ist nichts Positives. Warum betrifft sie uns alle? Zum einen, weil sie uns natürlich auch jederzeit im Leben mal selber erwischen kann. Aber selbst wenn man selber mit Einsamkeit nichts zu tun hat, dann hat man doch indirekt mit den Folgen zu tun. Denn Einsamkeit macht krank, es gefährdet die Demokratie. Also es betrifft uns als Gesellschaft wirklich komplett.
Und Sie beschreiben in Ihrem Buch drei Formen der Einsamkeit: die emotionale Einsamkeit, die soziale und interessanterweise auch die kollektive Einsamkeit. Was unterscheidet denn diese Formen? Was verbindet sie vielleicht?
Sie sind alle miteinander verwandt, aber beziehen sich auf unterschiedliche Arten von Beziehungen, die uns fehlen. Emotional einsam sind wir dann, wenn uns eine ganz enge, tiefe, vertrauensvolle Beziehung fehlt. So etwas wie vielleicht man in einer Partnerschaft finden kann oder in einer sehr, sehr engen Freundschaft. Soziale Einsamkeit bezieht sich dann eher auf eine Gruppe von Menschen, zum Beispiel ein Freundeskreis, das Gefühl, dass man irgendwo ein soziales Netzwerk hat, was einen auffangen kann, wenn man Probleme hat. Und kollektive Einsamkeit bezieht sich dann gar nicht mehr so sehr auf spezifische Menschen, die wir vielleicht auch bei Namen kennen, sondern eher auf ein Gefühl der Zugehörigkeit. Also habe ich das Gefühl, dass ich zum Beispiel an dem Ort, wo ich lebe oder in dem Land, wo ich lebe, dass ich dahin gehöre, dass ich da meinen Platz habe, dass ich anerkannt bin. Und wenn man das Gefühl nicht hat, dann spricht man von dieser kollektiven Einsamkeit.
Frau Luhmann, Sie verwenden in Ihrem Buch das schöne Bild einer Reisegruppe, die uns sozusagen in unserem Leben oder auf unserem Lebensweg begleitet oder begleiten sollte. Was ist damit genau gemeint?
Damit meine ich eine Gruppe von Menschen, mit denen wir durchs Leben gehen. Und der entscheidende Teil ist, dass man eben nicht nur ein oder zwei gute Beziehungen braucht, sondern Beziehungen zu ganz unterschiedlichen Menschen, weil jede Beziehung auch eigene Rollen erfüllt. Also beispielsweise Lieblingsmenschen habe ich sie genannt, ja, also Menschen, denen wir wirklich sehr eng vertrauen, aber auch eben Freunde, aber auch die sogenannten schwachen Kontakte, die Weak Ties, das sind zum Beispiel Nachbarn oder die Frau beim Bäcker, die man dort immer trifft, vielleicht sogar Haustiere. Also die Idee ist, dass man ganz unterschiedliche Beziehungen braucht und pflegt. Und je besser es uns gelingt, diese Reisegruppe aufrechtzuerhalten, auch wenn natürlich mal Menschen dazukommen oder andere wegfallen, aber je besser wir es schaffen, so eine Reisegruppe zu haben, umso besser sind wir auch vor Einsamkeit geschützt.
Eine andere Metapher, die Sie verwenden, ist der Begriff Hindernislauf. Wie kommt das mit dem Thema Einsamkeit zusammen?
Es ist so, dass es viele Hindernisse gibt, wenn man versucht, soziale Beziehungen gut zu pflegen. Und aus diesen Hindernissen kann man ableiten, wer vielleicht besonders betroffen sind. Ich will einfach nur mal so ein, zwei Beispiele nennen. Wenn wir zum Beispiel oft ausgeschlossen fühlen oder einfach nicht dazugehören, vielleicht sogar diskriminiert werden aufgrund unserer persönlichen Eigenschaften, sei es jetzt aufgrund Herkunft oder Religion, Aussehen, sexuelle Orientierung und so weiter, dann haben wir ein erhöhtes Risiko von Einsamkeit. Das heißt, nicht dazu zu gehören, das ist ein Hindernis. Weitere Hindernisse sind zum Beispiel, wenn der Körper nicht mitspielt, also wenn man krank ist oder wenn man nicht genug Geld hat, um an sozialen Aktivitäten teilzunehmen, wenn Wege zu weit sind. Es gibt ganz viele Hindernisse, die es uns schwer machen können und die eben unser Risiko für Einsamkeit erhöhen.
Nun gibt es ja auf der anderen Seite als Errungenschaft der Neuzeit die sogenannten sozialen Medien, die ja schon im Namen führen, dass sie der Einsamkeit möglicherweise was entgegensetzen könnten. Aber oftmals sind die ja gar nicht sozial, wie die Anbieter es behaupten, oder?
Ja, soziale Medien sind wirklich sehr zweischneidig. Zum einen können sie natürlich ein Fenster sein in die soziale Welt und insbesondere, wenn man vielleicht keine anderen Möglichkeiten hat, dann sind die sozialen Medien wirklich eine wunderbare Art, seine sozialen Kontakte auch zu pflegen oder neue Menschen zu finden, mit denen man was gemeinsam hat. Aber gerade wird ja auch sehr kritisch über soziale Medien diskutiert in der Öffentlichkeit, weil man eben immer mehr sieht, dass es diesen suchtmachenden Faktor gibt. Das heißt, soziale Medien können uns vielleicht auch einfach davon abhalten, Beziehungen im echten Leben zu führen, wirklich mit Menschen echte Begegnungen zu haben. Sie verleiten uns vielleicht auch dazu, uns eher mit anderen sozial zu vergleichen. FOMO, ja, Fear of Missing Out, ist so ein Phänomen. Das heißt, soziale Medien können unsere sozialen Beziehungen sowohl stärken als auch gefährden und es kommt sehr darauf an, wie man sie nutzt.
Frau Luhmann, nun haben wir das Phänomen Einsamkeit so ein bisschen analysiert in seinen verschiedenen Spielarten. Nun ist ja natürlich die Frage, gibt Ihr Buch auch Rezepte gegen die Einsamkeit? Sie machen ja durchaus einige Vorschläge.
Ja, ich versuche natürlich eine ganze Reihe von Vorschlägen zu machen. Mein Buch ist jetzt kein Selbsthilfebuch, ist kein Ratgeberbuch, aber es gibt eine ganze Reihe von konkreten Vorschlägen, die ich trotzdem anbiete. Beispielsweise spreche ich darüber, wie man Einsamkeit vielleicht auch überhaupt verhindern kann, also wie man sein Leben so gestalten kann, dass man möglichst wenig davon betroffen ist. Ich spreche über verschiedene Fälle von einsamen Menschen, beispielsweise es macht es einen Unterschied, ob man einsam ist, weil man gerade neu in einer Stadt ist und vielleicht nicht direkt Anschluss findet oder weil jemand gestorben ist und man einfach vereinsamt und isoliert ist. Und je nachdem, was die Situation ist, braucht man sehr unterschiedliche Lösungen, sehr unterschiedliche Angebote und das versuche ich in diesem Buch ein bisschen aufzufächern.
Maike Luhmann war das im Gespräch mit André Sittner über ihr Buch Einsamkeit, warum sie uns alle betrifft, im Verlag S. Fischer erschienen. Und das war unter Büchern mit einer Folge, die sicherlich zum Nachdenken angeregt hat. Bücher können Antworten geben, sie können aber vor allem auch die richtigen Fragen stellen und uns wiederum helfen, genau diese Fragen zu stellen. Ich bin Katrin Schumacher und ich freue mich sehr über das Interesse. Wie immer, stabiles Lesen. Bis nächste Woche. Ahoi. Ooh.
Angst schlängelten und raschelten sie durch den Wald, rutschten über Eisschollen, reckten sich der Sonne entgegen. Doch heute sterben mehr und mehr von ihnen aus. Schriftsteller Matthias Jügler macht sie wieder lebendig, zusammen mit 19 anderen Autoren.
Könntest du mir einen Text schreiben, der sich mit einer Art auseinandersetzt, die schon ausgestorben ist?
Caroline Wahl, Kim de Lorison oder Katharina Polatjan schreiben liebevolle und überraschende Geschichten.
Es erklangen die ersten Töne einer Mazurka. Im 8. Takt stürzte die Seekuh mit der Vorderseite voran ins Orchester und begrub es fast vollständig unter sich.
Wir dachten, wir könnten fliegen. 19 Geschichten über den Verlust der Arten und die Kraft der Literatur. Jetzt in ARD Sounds